Ich bin.
Michael Wimmer.
Ich war.
Fußballspieler.
Ich werde.
Hoffentlich noch länger Trainer sein.
Ich will.
Noch lang Trainer sein.
Ich glaube.
Dass wir Vierte werden.
Das soll sich ausgehen. Herzlich willkommen in der Zweierkette. Michael Wimmer.
Danke. Hallo, freue mich, Michael, da zu sein. Hi.
Schön, dass du da bist.
Ja, wir sind eigentlich zu Gast bei dir, hier in der Generali Arena in Wien Favoriten, der Heimstätte der Wiener Austria. Fühlst du dich schon halbwegs zu Hause hier?
Ja, absolut. Also für mich richtig wohl hier. Ja, ist ja relativ schnell gegangen, muss ich sagen, dass ja, von allen Mitarbeitern oder Spielern ja, war das sofort ein Gefühl von herzlich willkommen und das habe ich gespürt. Und ja, desto länger ich hier bin, desto länger ich die Stadt so kennenlerne, den Verein im Detail kennenlerne, desto wohler fühle ich mich.
Wobei, die Stadt hast du noch nicht richtig kennengelernt. Ich höre immer wieder in Interviews von dir, du kommst nicht dazu, weil du den ganzen Tag hier in der Generali Arena verbringst oder eben auf dem Platz.
Ja, den ganzen Tag ist übertrieben, aber ich verbringe schon die meiste Zeit hier, was, glaube ich, am Anfang auch extrem wichtig ist, um wirklich alles im Detail so auch kennenzulernen und vor allem jetzt auch so in der Schlussphase dann auch jetzt das ganze Planungen für die neue Saison und alles. Es ist viel zu tun und deswegen bin ich die meiste Zeit hier. Und wenn ich abends wegfahre, dann erwischt es mich mal beim Naschmarkt zum Essen oder sowas. Aber das war's dann. Meine Family, wenn da ist, die hat schon alles gesehen.
Wie oft kommt die Familie?
Zu den Heimspielen am Wochenende kommt die Frau dann mit dem Zug fahren, ja, und der Kleine ist dabei. Und ansonsten jetzt, wenn die Ferien losgehen, nächste Woche zum Beispiel sind in Bayern dann die Pfingstferien, dann kommt sie eine Woche hoch. Also versuchen es so oft wie möglich, aber wohl wissen, dass es auch nicht immer geht.
Wie sehr fehlt dir die Familie? Auch wenn du ganz wenig Zeit für sie hättest eigentlich?
Das ist immer ein ganz schmaler Grad. Ich kenne sie ja seit 2010, so dass ich immer ohne Familie unterwegs bin, an den ganzen Stationen. Klar fehlt die Familie, wenn man abends mal einfach nach Hause kommt und wird mal gerne über was anderes nachdenken oder reden wie Fußball, dann tut's halt gut, wenn der Kleine da ist, ja, der will ja mit dir spielen, egal ob du jetzt 4-0 verloren hast oder 4-0 gewonnen hast und das fehlt natürlich. Andererseits muss man ehrlich sagen, wenn du so viel dann irgendwo unterwegs bist oder beziehungsweise so lange in der Arbeit bist und die Familie wäre da und kennt keinen, weiß ich nicht, dann denkt man vielleicht, oh, ich muss jetzt heim, weil du ein schlechtes Gewissen der Familie gegenüber hast und so tut es auch mal gut, dann wirklich sich voll auf die Arbeit konzentrieren zu dürfen, zu können.
Du stammst aus Dingolfing in Bayern, also relativ nahe der österreichischen Grenze. Mhm. Ist es in Wien so, wie du das vorgestellt hast, aus, weiß ich nicht, knapp 300 Kilometern Entfernung?
Ja, ist tatsächlich so, wie man sich's vorgestellt hat. Natürlich habe ich so eher so die andere Richtung, so die Salzburger Richtung, wenn man zum Skifahren oder Snowboarden, die ist ja auch nicht so weit entfernt, die kennt man dann ein bisschen. Aber es macht Spaß in Österreich, ja. Es ist so, wie man es vorgestellt hat. Ich treffe auf Leute in der Stadt, die dann, ja, die herzlich sind und wo du merkst, du bist auch willkommen und ja, haben wir so vorgestellt.
Ja, was ist so das Klischee, was man sich vorstellt von den Wienern?
Ja, da gibt's ja am Anfang immer so Klischees, immer so der wie in München, also der Wiener, der vielleicht ein bisschen stolzer ist oder sowas, aber wie gesagt, ich finde hier die Leute so angenehm und bin herzlich willkommen worden und so. Also ich habe ein super cooles Gefühl und die Leute sind sehr, sehr sympathisch.
Den Wienern sagt man nach, dass sie ein bisschen grantig sind, so grundsätzlich. Hast du diese Erfahrung auch schon gemacht?
Ich habe am ersten Tag, wo ich in die Wohnung einzogen bin, habe ich mit dem Aufzug wahrscheinlich einen Wiener getroffen, der dann mit dem Guten Morgen nicht so kam. Dann haben wir gedacht, okay, vielleicht ist es doch so mit Grantig, aber nee, das war eine Ausnahme. Und also wie gesagt, ich habe die Wiener als sehr, sehr freundlich kennengelernt und so kommt es mir vor.
Aber weißt du, Thomas, das ist immer, wie man in den Wald hineinruft, gell?
Ja, wahrscheinlich habe ich nicht gesagt, gell?
Ja, das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Ich denke mal, vielleicht hast du es deswegen auch noch nicht so oft erlebt, weil du ja ein sehr extrem freundlicher Mensch bist. Also, so wie man dich in der Öffentlichkeit kennengelernt hat.
Das ist mir wichtig, ja. Respekt und gegenseitige Wertschätzung ist mir wichtig und das versuche ich auch so vorzuleben, so versuche ich auch meine Kinder dann zu erziehen, weil man hier ist egal, welche Funktion den man gerade trifft, ein Hallo, ein Grüß Gott, ein Guten Morgen, glaube ich, ist das Natürlichste und das Normalste von der Welt und sollte unabhängig sein von irgendwelchen Menschen, ja.
Jetzt hast du gesagt, du bist sehr viel Zeit hier im Stadion, was normal ist am Anfang, unter Anführungszeichen, beziehungsweise wenn es schon geht in Richtung Planung der nächsten Saison. Bist du prinzipiell ein Mensch, der sich in eine Aufgabe so hineintigert? Brauchst du gar keine Abwechslung, keine Ablenkung?
Ich bin schon ein Mensch, der sich irgendwo reinfuchst und der dann akribisch drinnen ist und der dann vielleicht dazu zu besessen manchmal ist und zu detailbesessen und alles richtig machen will. Aber der bin ich, das habe ich schon. Und weiß auch so, dass die Balance, so die Work-Life-Balance, so dass das ein bisschen ist, wo ich schon noch Defizite habe und wo ich schon an mir arbeiten muss, so dass ich mir dann einfach mal Zeit nehme, ja, vielleicht irgendwo einen Kaffee trinken oder laufen gehe oder Sport mache. Also das weiß ich, dass ich das verbessern muss. Ich versuche es umzusetzen, aber noch macht die Arbeit so viel Spaß und ich denke, so viele Themen noch, die ich bearbeiten muss, dass ich die halt ja machen will.
Was ist denn das Faszinierende am Job des Fußballtrainers für dich?
Ich finde, das Faszinierende ist der Umgang mit den Menschen. Also das ist, jetzt schau, du hast 24 Leute zum Beispiel im Kader und es sind 24 Individuen, die einen eigenen Charakter haben und die du auch eigen behandeln musst und trotzdem musst du es zum Ganzen oder sollst du es zum Ganzen zusammenzuführen und jeden Spieler dann auch so nehmen, wie er ist. Ich finde das einfach mit Menschen zum Arbeiten, das ist sensationell. Und wenn man natürlich dann mit jüngeren Spielern oder auch, egal, sagen wir gar kein Alter, einfach mit Spielern und man sieht, dass sie sich entwickeln, egal ob das im menschlichen Bereich ist, also auf der persönlichen Ebene oder dann am Spielfeld, ich finde, das ist einfach das zu beobachten, das macht Spaß. Und am Ende, ja, wenn man noch Kontakt zu Spielern hat, wie es bei mir jetzt ist mit vielen allen Spielern, dann kriegt man positives Feedback oder man trifft sich und man trinkt zusammen Kaffee oder Bierchen. Dann weiß man, dass man viel, viel richtig gemacht hat.
Aber wie herausfordernd ist es auch, eben auf diese verschiedenen Typen einzugehen? Und stößt du dann manchmal auch an deine Grenzen?
Natürlich, also ich glaube, ja, jeder Mensch stößt irgendwann so an seine Grenzen. Ich glaube, wichtig ist dann, dass man versucht, seine eigenen Grenzen dann auch zu verschieben und dass man einfach daraus lernt, dass man irgendwo, was du Mensch machst, vielleicht auch, ich mache auch Fehler, dass man Fehler macht, den Mensch muss dann vielleicht anders daneben oder in der Richtung und das dann zu lernen und die Grenzen zu verschieben, das ist noch spannend, aber es ist eine Herausforderung, ja.
Man muss vor allem, glaube ich, mit sich selbst ziemlich im Reinen sein, wenn man mit anderen arbeitet. Stelle ich zum Beispiel jetzt auch immer fest, in der Elternschaft ist ja was Ähnliches, ne?
Ja, hundertprozentig. Wenn es dir selber gut geht, wenn du dich selber wohlfühlst, dann strahlst du das aus und dann hast du auch die Energie, dich um das zu kümmern. Wenn du selber energielos bist, dann glaube ich, ist es schwierig, Energie auf andere zu übertragen.
Wobei, energielos bist du nicht. Ich habe vorhin das Training beobachtet. Sehr laut, sehr impulsiv, sehr viel unterwegs. Also nicht der Cheftrainer, der jetzt draußen steht und eher den Beobachter gibt und die Co-Trainer arbeiten lässt.
Nee, das bin ich nicht.
Bewusst nicht oder unbewusst?
Also ich nehme es mal bewusst ab und zu vor, dass ich zurückgehe und dann meinen Assistenten dann auch Einheiten machen lasse. Das schaffe ich dann auch, aber ist schwierig. Aber da muss ich mich zwingen dazu, dass ich dann ruhig bin. Aber grundsätzlich bin ich der Typ, der selber machen will und der dem es einfach Spaß macht und ja, da drin das lebt. Ich finde immer, man muss das oder man sollte das vorleben, damit du es ansteckst. Und wenn du selber Feuer hast, dann kannst du es auch nur bei dem anderen fachen.
Gut, du warst doch jetzt relativ lang Co-Trainer. Ist das vielleicht der Grund, warum du noch so intensiv selbst mit der Mannschaft Kontakt suchst, mit den Spielern arbeitest beim Training?
Mit Sicherheit auch, ja. Das ist ja das auch, wo du als Co-Trainer bist, du ja der permanent. Gut, gibt einmal verschiedene Cheftrainer. Es gibt Cheftrainer, wo du als Co-Trainer nur der bist, der ein bisschen Hütchen aufstellt und dann ein bisschen was macht. Die gibt's ja auch.
Gibt es die noch oder sind diese Zeiten vorbei?
Ich glaube, die gibt es mit Sicherheit. Ich habe zu meiner Zeit, aber wo ich Co-Trainer war, Cheftrainer gehabt, wo ich mich entfalten durfte und wo ich machen durfte. Und wahrscheinlich habe ich dadurch, dass ich das tun und dass ich mich nicht ruhig halten kann.
Ahmet Koç ist dein Co-Trainer, Deutsch-Türke. Ihr habt euch, glaube ich, in Nürnberg kennengelernt. Warum hast du ihn mitgenommen nach Wien?
Wir haben uns kennengelernt und relativ schnell auch schätzen gelernt. Kotschi ist jemand, der mich aus dem Detail, der mich im FF kennt, aus dem FF kennt, der genau weiß, was er tun muss, wenn ich verpasse, oder der genau weiß, ob da jetzt schau oder so, der Gesichtsausdruck, den kenne ich. Lass, gib ihm jetzt mal 5 Minuten, jetzt braucht er die für sich. Also der kennt mich einfach im Detail und ist jemand, der 100% loyal ist und dem ich total verlassen kann drauf und der auch eine hohe Empathie hat, gegenüber den Spielern, gegenüber dem Trainerteam, aber auch den Mitarbeitern. Und das, glaube ich, ist das Wichtigste, dass du im Trainerteam Gesichter hast, die warm sind und wo du dich jeden Tag drauf freust, um mit denen zu arbeiten. Ich glaube, das ist viel, viel wichtiger als dann irgendwelche anderen Sachen.
Ist eher eine Bedingung, wenn du wohin gehst eigentlich?
Ja, definitiv, ja, weil ich glaube, es ist einfach wichtig, vor allem, wenn man irgendwie, ja, ist ja immer so, wenn man in eine fremde Stadt kommt oder in ein fremdes Land kommt, du brauchst einfach einen, wo du dich zu 1000% drauf verlassen kannst und ja, und der dich einfach zu 100% kennt. Ich glaube, ich verbringe mehr Zeit mit ihm wie meine Frau. Soll ich nicht verzeihen, meine Frau, aber der kennt mich einfach, der weiß, wir haben auch eine WG zusammen, der weiß auch, wenn ich nach Hause fahre, weiß er, okay, jetzt ist so und so und dann braucht er vielleicht mal den Spruch oder auch mal eine klare Ansage. Er ist ja nicht so, dass ich nur der, sondern er sagt, schau mal, jetzt reiß ich mal wieder zusammen, jetzt das und das. Und das ist gut für mich, das brauche ich.
Also dein Korrektiv auch?
Ja, hundertprozentiger.
Welches Bild hat denn jemand von dir, der dich wirklich gut kennt?
Dass ich jemand bin, der sehr, sehr auf Leute eingeht, der sich sehr, sehr viele Sachen auch zu Herzen nimmt, ja, der sich vielleicht auch zu viele Sachen dann zu Herzen nimmt, der alles richtig machen will, der so im Detail ist und
ein Perfektionist?
Ja, geht in die Richtung und er ist dann halt einer, der mal sagt, hey, lass mal bitte jetzt 5-5 sein, geh mal, du siehst schon die Bäume gar nicht mehr vor lauter Wald, geh mal bitte da und da raus und dann schau wieder neu drauf. Also es ist schon einer, der mich einordnet dann auch, oder ordnet. Wie sagt man da, einordnet in der Richtung, ja.
Der dich lesen kann, sozusagen.
Der mich lesen kann, ja.
Aber so wie du dich jetzt beschrieben hast, stelle ich mir vor, du kommst jetzt hierher zur Austria, in dieser Situation, wo die Fans ziemlich sauer sind, weil Manfred Schmidt entlassen worden ist und du kommst hierher und musst dich dem Ganzen entgegenstellen. Stelle ich mir jetzt schwierig vor, wenn du so bist, wie du dich jetzt gerade beschrieben hast.
Ja, das ist das eine, aber ich bin auch jemand, der schon weiß, was er will. Und ich habe mir ja bewusst da nach der Zeit in Stuttgart, als nach 7 Spielen dann vorbei war und man sich für einen erfahrenen Trainer entschieden hat, gesagt hat, nee, ich will jetzt raus aus der Co-Trainer-Schiene und ich will meinen eigenen Weg gehen. Und wenn man dann den eigenen Weg gehen will, dann ist es ja auch klar, dass wahrscheinlich irgendwelche Positionen aufgehen, die jetzt schwierig sind, ja, sind es von der Tabellensituation her oder vielleicht aus anderen, weil sonst gibt's ja keinen Trainerwechsel in den meisten Fällen und also
selten, dass der Tabellenführer den Trainer wechselt, da muss man schon beim FC Bayern sein.
Ja, genau. Also dem war ich mir schon bewusst und ich wollte bewusst den Schritt gehen. Ich habe hier super coole Gespräche gehabt, wo ich gemerkt habe, es passt zwischenmenschlich auch sehr, sehr gut, auch von der Idee des Spiels sehr, sehr gut. Es passt zu mir und ja, und dann habe ich mich bewusst dafür das entschieden und dass es mir im Vorfeld oft gesagt worden, oh, das ist ein Pulverfass hier. Aber da habe ich auch immer gesagt, welcher Trainerjob ist kein Pulverfass.
Was hat dir geholfen in dieser Phase, um cool zu bleiben? Wenn du die Transparente gesehen hast?
Also das, was mir auf alle Fälle extrem geholfen hat, war hier die Ebene mit Jürgen Werner, mit Manu, mit Ortlechner, dass ich wusste, ich habe 100% Rückendeckung und was natürlich das Wichtigste war, ist die Mannschaft. Ja. Die Mannschaft hat es mir extrem, extrem einfach gemacht. Ich wurde so herzlich willkommen geheißen. Ich habe sofort Akzeptanz gehabt, die Mannschaft hat sofort. Er hat mich einfach super, super cool aufgenommen, dass ich mich wohlgefühlt habe. Und andererseits muss ich aber auch sagen, von den Fans, ich habe auch nie irgendwas Negatives mir gegenüber gespürt, sondern klar, die haben was, die waren skeptisch, ja, jetzt kommt ein junger Trainer, unerfahrener Trainer, natürlich ist man da skeptisch und beobachtet ihn, das fand ich absolut legitim, aber ich habe nie irgendwie irgendwas brutal Negatives oder generell Negatives gegen mir, und ich habe immer gesagt, wenn ich irgendwann mal Trainer irgendwo bin und ich muss gehen und die Fans machen ja transparent für mich, das ist ja brutal, das ist die größte Wertschätzung, glaube ich, wo du als Trainer haben kannst, und das zeigt auch, dass wir hier wirklich richtig gute Fans haben.
Du bist ja ausgestattet worden mit einem 3-Jahres-Vertrag. Jetzt, glaube ich, der letzte Austria-Trainer, der 3 Jahre überlebt hat, war Karl Dachsbacher. Also schon ein Zeitl her. Ist das Vertrauensvorschuss? Empfindest du das von Anfang an als Wertschätzung? Was Bedingung von deiner Seite, auch einen langfristigen Vertrag zu übernehmen?
Also Bedingung, es war so, dass wir uns da relativ schnell einig waren. Also von der Laufzeit, ich sehe es als Riesenwertschätzung, das ist das eine. Andererseits sehe ich es aber auch so, wenn man sich committet auf, wir haben was vor, wir wollen was entwickeln und wir wollen so einen Weg gehen, dann finde ich es logisch, dass ein Weg einfach auch nicht nach einem halben Jahr vorbei ist oder nach einem Jahr vorbei ist, sondern dass das auch dann transparent sein sollte nach außen, dass man einen längerfristigen Weg geht.
Wie soll denn diese Mannschaft Fußball spielen, wenn diese Entwicklungsphase abgeschlossen ist, wenn du hier fertig bist irgendwann einmal, in 3 Jahren, vielleicht erst in 10 Jahren?
Wie soll sie Fußball spielen? Sie soll sehr, sehr zielstrebig Fußball spielen. Ich sage immer so als Motto, ja, so kontrolliert wie nötig, aber so zielstrebig wie möglich, so schnell wie möglich nach vorne zu spielen, mit der nötigen Ballkontrolle, aber auch einfach aktives Verhalten gegen den Ball, hohes Pressing, viele Balleroberungen und ja, einfach aktiv und mit Elan und so, dass die Zuschauer gern zuschauen.
Wie viel davon siehst du schon umgesetzt?
Ja, eigentlich sehr viel. Also ich finde schon, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind, wo wir das, was wir vorhaben, dass man das immer wieder auch sieht, aber das ist natürlich auch es braucht natürlich auch ein bisschen Zeit, weil es gibt Phasen, wo es dann mal nicht so gut läuft und dann gibt es vielleicht auch Gedanken von, oh, ist es das Richtige oder ist es nicht das Richtige, was glaube ich auch normal ist, aber.
Bei dir oder?
Nee, bei mir nicht, weil ich mir den Phasen bewusst bin, dass es diese gibt, aber ich denke schon, wenn du am Platz stehst und ja, es läuft mal nicht wirklich gut oder wir das Spiel in Sturm, wo wir 3-1 verlieren, wo wir in der ersten Halbzeit wirklich chancenlos waren. Logisch, dass man vielleicht da, oh, geht das nicht? Und oh, dass man da vielleicht ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen zweifeln, aber einfach der Kopf da oben ein bisschen mitspielt. Aber sonst sehe ich die Spieler wirklich sehr, sehr die Idee verfolgend und ich glaube, es macht ihnen Spaß, das merkt man.
Bist du grundsätzlich zufrieden mit dem, was passiert ist in deinen ersten Monaten hier bei der Austria?
Ja.
Meistergruppe geschafft.
Absolut.
Derby gewonnen. Ist ja immer wichtig. In Wien.
Nee, also zu 100%. Klar, spricht man oder diskutiert man jetzt über die Ergebnisse, die ersten Ergebnisse, vor allem in der Meisterrunde. Und natürlich können wir jetzt sagen, wir hätten, wenn Spiel in der 85. Schluss wäre, dann hätten wir vielleicht ein paar Punkte mehr. Aber ist auch alles richtig. Und am Ende des Tages geht es auch um Ergebnisse, ist auch klar. Aber ich glaube, die Art und Weise, wie wir gespielt haben, die Art und Weise, wie die Mannschaft in diesen Spielen aufgetreten ist, zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Zufrieden, dafür bin ich dann zu sehr wieder der Perfektionist. Also zufrieden bin ich nicht, aber wir sind auf einem guten Weg. Und auch ganz ehrlich, es war schon immer brutal viel, viel Druck auf der Mannschaft und den ich dann am Anfang auch nicht so wahrgenommen, aber ich habe dann schon gemerkt, so, ich kannte das auch nicht mit der Zweiteilung dann von der Liga und als dann plötzlich war das erste Derby da und dann, oh ja, jetzt musst du ja eigentlich gewinnen, um Sechster zu werden und ja, ein Derby solltest du ja gewinnen, also vor allem vor solchen Spielen merkt man halt schon, wie die Stimmung um den Verein herum, wie die Stimmung bei den Mitarbeitern, das war dann schon extrem, ja. Das war so erstes Endspiel.
Hast du das so erwartet oder hat dich das in gewissen Phasen auch überrascht?
Nee, es hat mich überrascht. Also ich kenne ja auch aus meiner Zeit bei 60 München, die Derby zwischen Bayern und, und, und 60, aber dieses Derby hier, das ja das zweitälteste ist, da, der, glaube ich, in Europa oder das zweitälteste.
Nach dem Old Firm, ja, nach Celtic Rangers.
Das ist schon nochmal was ganz was anderes und man merkt dann, ich habe dann die Fans auch draußen, ich habe das alles dann mitgekriegt, dann hat man schon gemerkt, wie das, ja, wie extrem das ist und dann auch im Stadion dann selber die Atmosphäre, das ist ja, das ist, obwohl 15.000 und du denkst, boah, was ist denn hier los und ja, dann durften wir dort das erste 2-0, ich glaube schon 2-0 hier gewinnen und was dann nach dem Spiel los war, das war schon extrem.
Was ja auch neu für dich ist, du stehst in der ersten Reihe, okay, du hast interimistisch bei Stuttgart einige Spiele als Cheftrainer absolviert, aber es ist deine erste Cheftrainerposition. Wie fühlt sich das für dich an?
Super. Ich glaube, dass die Interimsphase in Stuttgart extrem, extrem wichtig war. Ich war ja in meiner NLZ-Akademiezeiten, war ja immer Cheftrainer auch und bin dann aber bewusst damals ins zweite Glied auch, mit Augsburg die Möglichkeit, dann bei Manuel Baum die erste Co-Trainerstelle im Profibereich zu haben. Die habe ich auch bewusst gewählt. A, für die Lizenz dann auch vom Fußballlehrer, um die zu absolvieren zu können, um da leichter auch in den Kurs reinzukommen. B, aber auch, um reinzuschnuppern, wie tickt eigentlich so richtig der Profibereich. Und dann, nachdem ich meinen Fußballlehrer hatte und ein paar Chef drin hatte, ist es schon so, dass man sagt, oh ja, jetzt entwickelt man eine Fantasie von, jetzt will ich das selber mal probieren oder, aber es, du entwickelst ja immer noch Richtung probieren, ja, und die Phase dann, die 7 Spiele in Stuttgart probieren zu dürfen unter einem brutalen Druck und unter brutalen Tabellensituation auch, fand ich dann einfach, das hat mir dann die Bestätigung gegeben, dass das, was es ist, was ich machen will.
Die Überprüfung deines Traums.
Genau so, super ausdrückt, dass das dann das ist, was ich machen will. Und daher fühle ich mich wohl an der Linie.
Trotzdem war es ein bisschen so was vom Probieren, ja, in Stuttgart. Ja, ja. Wie ist jetzt die Realität eben? Vom Druck her, vom Alltag her. Ist es so viel anders?
Ja, natürlich ist es anders wie als Co-Trainer. Ja, du stehst in der Verantwortung, du hast Termine, die hast du ja als Co-Trainer nicht. Du stehst mit jedem Satz, den du irgendwo von dir gibst, stehst du in der Öffentlichkeit und du triffst die Entscheidungen, die letzten Entscheidungen, die finalen Entscheidungen, auch bei der Aufstellung, beim Training, wie auch immer. Du sitzt, wie es aktuell ist, bei Kaderbesprechungen sitzt du dabei und musst natürlich auch versuchen, deine Wünsche, deine Ideen irgendwo auch an den Mann zu bringen, ja, dass du es zumindest versucht hast, sagen wir es in der Richtung. Und das hast du ja als Co-Trainer nicht. Ja, und von daher ist es total spannend und total cooler Job und ja. Ich bin froh, dass ich mich für das entschieden habe.
Du warst als Spieler jetzt nicht unbedingt im Profibereich daheim. Ich glaube, dritthöchste Liga war die Regionalliga Süd damals, ja, genau. War die höchste Liga, die du gespielt hast. Jetzt bist du eigentlich noch nicht gar so lang im Profibereich, auch wenn man Nürnberg natürlich auch als Profibetrieb kennenlernt, auch wenn du doch Nachwuchs Cheftrainer warst. 5, 6 Jahre Erfahrung im Profibereich. Ist das alles nicht sehr schnell gegangen?
Erstmal ist richtig, dass ich als Spieler das so eher nicht im Detail erlebt habe. Klar, ich war zu meiner Zeit, nach der Zeit in Loof, das war die dritte Liga damals, habe ich ja den Wechsel zur Spielvereinigung Greuther Fürth gemacht, war dann so, ja, war mit dem Profikader trainiert, habe aber bei den Amateuren gespielt. Also am Ende des Tages hat's aus verschiedensten Umständen nicht wirklich gereicht.
Warum hat es
nicht
gereicht?
Über die Umstände würden wir schon gerne sprechen.
Genau, warum hat es nicht gereicht zum Bundesliga-Profi in Deutschland?
Also ich glaube, dass die Qualität wirklich, um dann finanziell abgesichert zu sein als Profi, die Qualität hatte ich nicht. Also da muss man, glaube ich, so ehrlich sein. Und irgendwie dann für die zweite Liga und so habe ich dann nicht die professionelle Einstellung, die Einstellung gehabt, dass wir, also den Spieler Michael Wimmer wird's jetzt unter meiner Führung, hätte der sehr, sehr schwer. Ja.
Warum?
Also weil ich nicht danach gelebt habe, weil ich nicht der war, der der alles dafür investiert hat, was man einfach machen muss, um sich dann auch qualitativ von anderen, oder sagen wir so, von anderen zu unterscheiden. Jetzt habe ich ja gerade gesagt, ich hatte nicht die Qualität. Ich hatte aber auch nicht als Spieler den absoluten hundertprozentigen Biss dann durch einfach durch andere Sachen, durch besser leben, durch besser ernähren, durch besser vorbereiten, um die Qualität dann ein bisschen auszugleichen und vielleicht sogar zu überholen. Das hatte ich nicht. Ja, ich war dann eher der abends vielleicht auch mal ein bisschen länger weggegangen ist. Ich habe jetzt Talk und Tor, der am Montag hat erst einer gesagt, so Manuel Baum hat gesagt, ja, der war öfter beim Goldenen M. Ja, also der war halt ich habe das nicht so, also würde ich jetzt nicht mehr machen, aber hilft mir jetzt auch in meiner jetzigen Situation, dass ich...
Vielleicht bist du deshalb zum Perfektionisten als Trainer geworden.
Wahrscheinlich, und ich wollte halt in diesem Bereich unbedingt rein. Profifußball ist mein Traum, und ich habe es als Spieler nicht geschafft und weiß, warum ich es nicht geschafft habe. Und den Vorwurf will ich mir jetzt als Trainer halt nicht nochmal machen.
Aber wenn du einen Trainer wie dich gehabt hättest, so einen Menschenversteher, glaubst du, wäre da die Chance da gewesen, dass sich jemand quasi an der Hand nimmt und dir diesen Fußball einfach zu deinem Mittelpunkt im Leben macht? Oder wäre das nicht gegangen? Warst du mehr überzeugt vom Goldenen M, dass ich da jetzt übrigens auch hinter dir sehe?
Nee, ich hatte ja...
Menschenversteher. Schöner Ausdruck.
Ja, schon, oder? Also ich habe schon das Gefühl, du sagst ja selbst, dass das Wichtigste ist, oder?
Ich finde, der Mensch ist das Wichtigste. Der Mensch muss im Vordergrund stehen, ja. Aber ich würde mich aber jetzt als Menschen verstehen, würde ich mich jetzt, ich finde, der muss im Vordergrund stehen, und ja, und das ist mir wichtig. Aber ich hatte schon auch Trainer, die menschlich sehr, sehr gut waren. Ich glaube einfach, dass mein Kopf noch nicht so weit war. Und letzten Endes ist doch jeder für sich selber irgendwo verantwortlich. Ja, ich bin ja auch nicht jetzt als Trainer der Polizist, der sagt, 10 Uhr ist Bettruhe und ich will, dass ihr das, und dann esst ihr das und dann vom drin.
Aber manche brauchen doch diese Führung vielleicht, ja?
Manche brauchen die Führung mit Sicherheit, aber am Ende des Tages sind wir in einem Bereich, wo jeder für sich entscheiden will, will ich Profi werden? Dann gibt der Trainer einen Rahmen vor, in dem man sich bewegen sollte, und wenn einer aus dem Rahmen ausschert, dann ist es klar, spreche ich es an, aber im Endeffekt ist es dann sein Problem. Es sind 20 Spieler, dann ist es halt der andere, der aus dem Rahmen nicht ausschert, und irgendwann werden die übrig bleiben, die im Rahmen bleiben, und ja, und der war ich halt nicht.
Wann hast du für dich entschieden, ich möchte Trainer werden?
Das ging eigentlich dann relativ schnell. Ich war von nach meiner Zeit dann in Lof, Liga, bin ich nach Fürth, das war 2000 bis 2002, und nach den 2 Jahren war es dann so, dass ich irgendwo dritte Liga, irgendwo Probetrainings da und da habe ich mir gedacht, komm, soll ich jetzt da durch die ganzen Städte da in Deutschland tingeln und soll gucken, ob ich irgendwo in der dritten Liga unterkomme. Da habe ich gesagt, boah, mache ich das? Und die Entscheidung hat mir dann eigentlich mein Vater abgenommen, der zu mir gesagt hat, nee, komm, du gehst jetzt wieder arbeiten, normal arbeiten. Und dann bin ich wieder zurück nach Dingolfing, bin dort in die Fabrik zu BMW und habe nebenbei mein Studium zum Elektrotechniker gemacht. Und habe aber dann gemerkt, dass mir das eigentlich bloß selber nur so ein bisschen vierte, fünfte Liga kicken ist mir zu wenig. Und bin dann eigentlich ab sofort 2003 gestartet mit Co-Trainer U19-Mannschaft, Co-Trainer U15-Mannschaft. Und dann gab es den DFB-Stützpunkt damals in Deutschland. Da habe ich dann auch eine kleine Trainerstelle bekommen. Das heißt, seit 2003 bin ich eigentlich so ein bisschen im Trainerleben drinnen.
Ja, also eigentlich mit Beginn 20.
Ja.
Und das ist schon relativ früh.
Ja, schon früh, aber es war das, wo mich dann auch relativ schnell fasziniert hat. Natürlich schnuppert man da auch rein. Ja. Dann war ich auch der am Samstag gespielt hat bei der ersten Mannschaft. Und am Sonntag halt dann zum A-Jugendspiel ist und hab da die Funktion als Co-Trainer gemacht, und irgendwann kam irgendjemand auf die Idee und sagt, die U15 bräuchte noch einen Cheftrainer, und ja, dann hab ich gesagt, komm, das probiere ich jetzt, das machen wir jetzt, und so ist es dann auch dahin gelaufen bis 2010, und 2010 kam dann die Anfrage aus Nürnberg, die haben dann zum ersten Mal die U15 Cheftrainerstelle hauptamtlich gemacht, und ich hatte damals bei BMW die Möglichkeit, dass ich mich freistellen lassen konnte für 3 Jahre mit Wiedereinstellungsgarantie. Somit konnte ich eigentlich nichts verlieren. Und dann habe ich gesagt, okay, wir probieren es jetzt. Und nach 3 Jahren habe ich dann gesagt, ich bleibe am Platz draußen.
War dann doch spannender als bei BMW zu arbeiten.
Ja, ich habe auch bei BMW hauptsächlich meine Trainingspläne gemacht.
Wie wichtig ist diese Phase für dich heute im Nachhinein, im Nachwuchs, diese ersten Schritte zu gehen?
Also für mich war es extrem wichtig, weil ich, wie gesagt, ich kannte das als Spieler nicht alles so. Manche profitieren ja dann viel von der Zeit als Spieler, wo sie einfach sehr, sehr viel mitnehmen. Das ist ja bei mir nicht passiert. Und somit hast du in der Jugendzeit, du konntest eigentlich alles von der Pike auf lernen. Und du hast ja auch auf einem ganz, ganz kleinen Niveau hast du ja trotzdem 15-Jährige, die aber Eltern haben, wo die Eltern hoffen, dass der Spieler Profi wird, ja, damit
Millionär wird.
Millionär wird, genau. Also so Konfliktgespräche oder so, das hattest du ja da in dem Bereich auch schon. Und auch mit 15- oder 17-Jährige, die dann irgendwelche Flausen im Kopf haben und so, du hast ja trotzdem immer den Umgang mit den Menschen und du kannst in der Jugend Fehler machen auf dem Platz, die du halt jetzt nicht mehr machen darfst. Und von daher war es wichtig, dass du die Erfahrung machst und dann auch hoffentlich daraus lernst.
Mit den Flausen hast du auch gut umgehen können.
Weil ich sie kannte.
Genau. Naja, ich glaube schon, dass das auch ein Punkt ist, ja, wo man ein gewisses Verständnis hat, aber auch weiß, dass es dann halt nicht so weit rauf führt, wie man es gerne hätte.
Ja, ich glaube, ganz wichtig ist auch das Verständnis zu haben. Und ich war dann auch der Trainer, der dann U17, mit der U17, wenn wir das Spiel hatten und wir haben das Spiel gewonnen, dann sind wir halt auch mal bei dem da drüben rausgefahren und dann haben die. Es ist ja, ich habe immer gesagt, so, ob ich jetzt rausfahre mit ihnen oder ob wir ankommen und der Spieler geht dann oder die Eltern, dann sollen sie es lieber wissen, ob heute es erlaubt und dann können wir das mal genießen, weil wir eben uns das verdient haben mit dem Sieg, anstatt dass es dann irgendwo ja versteckt macht oder so, ich darf jetzt nicht, weil der Trainer sieht. Und ich glaube, wichtig ist immer, so sage ich es auch bei meinem Sohn ja immer, wenn man irgendwas verbietet, dann ist ja der Reiz da, dass ich es doch ausprobiere. Und von daher sollte man da, also tick ich, also offen und ehrlich miteinander umgehen und ja, und einfach kommunizieren, warum es vielleicht nicht gut ist, wann es aber vielleicht auch mal gut ist.
Welche deiner Spieler jetzt bei der Austria sind dem Fußballer Michael Wim am ähnlichsten? Welche haben denn die meisten Flausen im Kopf?
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe hier eine extrem disziplinierte eine Truppe. Wirklich, es sind so viele junge Spieler hier, wo ich aber gar nicht sagen könnte, die haben irgendwelche Flausen im Kopf, sondern ich erlebe die sehr, sehr akribisch sind. Ich erlebe die mit einer Top-Einstellung, wenn ich nur an die Jungen an, ob das Atsu Jukic ist, ob das Matthias Braunöder ist, das ist ja, Matthias Meissl, wie die das leben, das ist schon extrem, ja. Das geht schon sehr, sehr an das Verbissene, also so den, ich nenne es mal Luftikus Michael Wimmer, den finde ich eigentlich da drin in der Mannschaft nicht.
Ist das auch typisch jetzt für diese Fußballergeneration?
Ich glaube ja. Also ich bin schon überzeugt davon, dass die Jungs jetzt schon wissen, was nötig ist, um ganz oben oder um oben anzukommen, aber auch oben zu bleiben oder vielleicht noch weiter zu kommen. Glaube ich schon, dass das jetzt nötig ist. Und auch zu meiner Phase, in der Zeit in der Jugend, gab es ja sowas wie Berater, das gab es ja gar nicht. Also ich bin schon überzeugt davon, dass wenn man da auch gut aufgestellt ist, wenn man gutes Umfeld, ein familiäres Umfeld, ein gutes hat, sehr gutes und auch vielleicht von Berater da gut, gibt ja noch dann viele, die dann Mentaltrainer, das. Also ich glaube schon, der sich gut aufstellt und der weiß, auf was es ankommt, dass die heutige Zeit das schon einfacher hat wie damals.
Also die Einstellung ist jetzt top. Trotzdem gibt es immer wieder Kritiker, die sagen, die sind heutzutage einfach zu brav. Es fehlen so ein bisschen die Typen mit Ecken und Kanten, die vielleicht einmal nicht so brav sind, aber, weiß ich nicht, laut sind. eben Ecken und Kanten haben.
Ja, aber die erziehen wir ja auch. Also ich glaube vor allem in den NLZ, ich kann jetzt nur von Deutschland sprechen. Also
in Österreich ist schon ähnlich mit den Akademien.
Ja. Ja, in den NLZs ist ja nur noch so, dass es heißt eben, die Polizei sagt, also Polizeitrainer, 10 Uhr oder 9 Uhr, jetzt ist Schlafenszeit, jetzt ist Essenszeit, dann isst du nur das, dann isst du nur das. Im Training machst du nur genau das, was der Trainer sagt. Also so die Freigeister, so die Frechen, die vielleicht auch mal, ja, dann auch mal ausbüchsen oder sowas, das lassen wir ja gar nicht mehr zu. Und ich glaube schon, dass, ja, ein bisschen Freiraum und ein bisschen was Freches drinnen schon extrem, extrem wichtig ist.
Versuchst du das wieder rauszulocken aus diesen zu glatten Spielern?
Rauszulocken nicht, aber ich versuche ihnen den Rahmen zu geben, den wir haben wollen, und in dem Rahmen können sie sich frei bewegen, und der Rahmen ist natürlich zum Spiel hin kleiner, aber vor dem Spiel auch, oder die Tage 4, 5 vor dem Spiel auch mal ein bisschen größer, und auch im Trainingsplatz, glaube ich, ist es so, dass man ihnen auch Freiraum geben muss und Freiraum geben sollte, weil am Ende des Tages am Spielfeld spielen sie auch selber und müssen Entscheidungen treffen und Lösungen finden, die man halt dann nicht immer nur vorgeben kann.
Früher gab es so oft die Diskussionen, ist der Trainer eine große Autoritätsperson, oder es gab die Kumpeltrainer auch, die sehr nah an der Mannschaft dran sind. Gibt es diese Kategorien heute noch, oder geht es auch deiner Meinung nach um ganz was anderes, nämlich dass man einfach Respekt auf einem anderen Weg sich verschafft?
Ich glaube, Respekt ist auf alle Fälle immer das Wichtigste. Gegenseitiger Respekt aber auch. Also es ist nicht so, dass nur der Trainer, also ich kann nur für mich sprechen, dass nur der Trainer ist, sondern der Spieler auch. Also man sollte gegenseitige Meinungen auch respektieren. Klar ist es der Trainer, der am Ende des Tages dann auch entscheidet. Aber mir ist schon auch wichtig, was die Spieler sagen. Ob es die verschiedenen Kategorien gibt, es mit Sicherheit die verschiedenen Führungsstile, ja, die gibt es ja nicht nur im Fußball, die gibt es ja dann auch, glaube ich, irgendwo außerhalb in verschiedenen Fabriken, wo jeder irgendwo seinen eigenen Führungsstil hat. Ich lebe am besten mit dem situativen Führungsstil. Ja. Mir ist es wichtig, Kumpel ist immer übertrieben, was ist ein Kumpel? Aber schon einer, dem die Meinung von den Spielern auch wichtig ist, der auf der Schiene mit dabei ist. Trotzdem auch, wenn es die Situation verlangt, dann muss es klar sein, dass Stopp hier und nicht weiter, und dann gibt es eine klare Ansage. Ich habe das oft in Stuttgart gehabt, die ersten Fragen waren immer, Michael, immer sind Sie der Kumpeltyp? Was ist der Kumpeltyp? Ist der Kumpeltyp der abends mit den Spielern in die Disco geht? Dann bin ich's nicht. Ist es ein Kumpeltyp der die Meinung von den Spielern akzeptiert und dem die wichtig ist, dann bin ich es ja, oder dann bin ich es auch gerne. Aber das andere, der bin ich natürlich nicht. Der
die haben dieses schöne Wort Menschen verstehen und nicht kreiert, gell?
Manuel Baum und Martin Schmidt waren die Trainer, unter denen du zunächst einmal als Co-Trainer gearbeitet hast beim FC Augsburg. Was hast du den beiden, speziell jetzt wahrscheinlich Manuel Baum, zu verdanken?
Manuel Baum habe ich zu verdanken, dass er mir die Tür in den Profiberufsball aufgemacht hat. Es war der mich damals von Nürnberg, klar habe ich in Nürnberg schon ein bisschen reingeschnuppert in den Profibereich, aber der Manu hat mir die Tür aufgemacht und hat mir Klammer gezeigt, was heißt extrem detailbesessen, extrem detailverliebt zu sein und extrem akribisch zu sein. Das, was ich beim Manu sofort mitgenommen habe, eine enorme Struktur, alles extrem geplant und extrem strukturiert zu haben, wo wirklich eine Taktung drinnen ist, der ich ja eigentlich gar nicht bin. Ich bin so auch eher so der, man aus dem Bauch raus entscheidet, aber das habe ich beim Manu mich gleich geprägt, ja.
Aber kann er nicht vielleicht auch ein warnendes Beispiel sein für junge Trainer? Der wurde gehypt, der Taktikguru in der Bundesliga, Riesenerfolg, und ein paar Jahre später kräht kein Hahn nach ihm.
Ja, warnende Beispiele gibt's genügend, aber auch da habe ich ein ganz klares Bild, und ich kann eigentlich nur das machen, was ich für richtig halte, und am Ende des Tages ist es für mich so, dass ich authentisch sein will und einfach hier, wenn man jetzt hier bleibt, in der Station einfach nach bestem Wissen und Gewissen das Maximale zu arbeiten, das Maximale rauszuholen. Und wenn irgendjemand auf die Idee kommt, es reicht nicht mehr mit Michael Wimmer, weil er bei die Ergebnisse nicht passen, weil er an die Mannschaft nicht, dann ist es so. Aber dann fahre ich nach Hause und schaue in den Spiegel rein und sag, okay, du bist gescheitert als Michael Wimmer. Und dann kann ich damit mit leben. Und dann ist mir wichtig, dass ich in 4 Monaten wieder herkomme und das Spiel anschaue. Und dann will ich den Verantwortlichen auch die Hand geben und will ein Bierchen trinken. Also es geht immer darum, glaube ich, sich bei sich zu bleiben und dann einfach authentisch zu sein.
Was ist denn der große Unterschied gewesen zwischen Manuel Baum und Martin Schmidt dann bei Augsburg?
Boah, das ist gar nicht so einfach, aber ich glaube, der Unterschied ist die Situation dann auch gewesen. Ja, wir haben dann, glaube ich, ich bin mir nicht mehr sicher, wir sind abgerutscht, glaube ich, sogar auf dem Relegationsplatz damals. Das war dann im April. Und ja, und dann kam mit Martin jemand, ich finde es jetzt immer schwer, weil wenn ich jetzt sage, bei Martin war es so, dann heißt es ja, vielleicht versteht man es falsch und das bei Manu nicht, was aber nicht der Fall war. Also es kommt einfach ein neuer Trainer nach, glaube ich, der Manu war 2,5 Jahre oder so und dann kommt ein neuer Trainer, der einfach eine andere Ansprache hat. Der Martin hat eine brutale Aura gehabt, der ist in die Kabine rein, ob es die Trainerkabine war oder die Mannschaftskabine und du hast geschaut und dann hat er gesprochen und du bist an den Lippen gehängt, du hast zugehört. Das war auch für mich wieder was ganz anders wie aus der Detail und plötzlich ist es der, wo du an den Lippen hängst und das war halt der Martin und wirklich das erste Spiel dann, glaube ich, in Frankfurt 3-1 gewonnen und dann 6-0 zu Hause gegen Stuttgart und ja, da ist er natürlich mit seinem, in Wien würde man sagen, mit seinem Schmäh, aber das hat einfach dann eine gewisse Lockerheit gebracht und das hat super geil funktioniert dann.
Aber dieses Schicksal eben von Manu Baum, das nimmt man in Kauf, wenn man diesen großen Traum hat.
Ich glaube, man
oder hat man gar keine andere Wahl?
Genau, ich glaube, man hat keine Wahl. Man muss es in Kauf nehmen, weil das gehört zum Trainerjob dazu. Also ich habe mal gelesen irgendwo, ich weiß nicht, wer es gesagt hätte, jeder, um ein guter Trainer zu werden, musst du mal entlassen werden. Also glaube ich, den Spruch, ich weiß es, ich wüsste nicht von wem, aber den gab es auf alle Fälle. Und es gehört zum Trainerjob dazu und mit dem, ja, wenn man davor Angst hat, dann glaube ich, ist der falsche Weg.
Das heißt, das spielt in deinem Kopf eigentlich gar keine Rolle?
Nee, weil du dir dem bewusst sein musst und dann ist so, wie ich es gerade gesagt habe. Und wenn, ich habe mal, ohne Namen zu nennen, erlebt, dass ein Trainer zu mir gesagt hat, jetzt bin ich leider entlassen worden und bin entlassen worden, aber nicht mit meinen Entscheidungen. Das hat jemand mal zu mir gesagt. Und das ist sowas, was dich schon prägt. Damit meine ich, wenn du entlassen wirst und nicht authentisch bist und eher Entscheidungen dann auch, ja, triffst, die, von denen du nicht so, aber das ist halt irgendwo, dann glaube ich, kannst du dir irgendwann einen Vorwurf machen und wirst du dir einen Vorwurf machen, aber wenn du deine Dinger, deinen Weg und deine Entscheidungen triffst, dann wird es auch passieren, ja, weil es normal ist in dem Job, aber ich glaube, dann
kannst du
gut damit umgehen und kannst du auch deine Lehren daraus ziehen. Vom anderen auch, aber da ziehst du es lieber draus.
Augsburg ist dann für deutsche Verhältnisse trotzdem irgendwie Fußballprovinz, also ein kleiner Club in der Bundesliga und dann ging es ab zum VfB Stuttgart. War das dann schon eine andere Kategorie?
Ja, es war eine andere Welt gewesen. Ja. Es ist schon, Augsburg war ein super toller Verein, sehr, sehr familiär, medial jetzt nicht so enorm, wie es dann in Stuttgart war. Und in Stuttgart hast du dann schon eigentlich wirklich gemerkt, was es, ja, welcher Druck eigentlich im Profifußball. Ich bin ja zu Zweitliga-Zeiten gekommen mit Tim Walter damals. Und es war klar, VfB muss aufsteigen. Und wir waren dann immer Dritter, mal Zweiter, mal Vierter. Also immer Tuchfühlung. Es gab nie irgendwo eine, und trotzdem hast du so einen brutalen
Druck. Weil der Anspruch wahrscheinlich war, Meister zu werden und klar aufzusteigen.
Anspruch Meister und am besten schon in der, aber nicht nur von der Vereinsführung. Die war damals auch extrem, extrem cool und entspannt. Also die wussten schon. Aber von außen kam halt so, und medial halt kam halt so ein Druck, dass du, ja, am besten schon im Winter aufsteigen oder aufgestiegen sein musst. Ja, also es wäre so der Wunsch, glaube ich, der Öffentlichkeit gewesen.
Wie hast du diesen Druck kanalisiert oder war es dann eben auch angenehmer, weil in der zweiten Reihe.
Das wollte ich gerade sagen. Also das dann auch zu lernen in der zweiten Reihe ist natürlich ein Privileg, da nicht unbedingt gleich vorne zu stehen und das, ja, klar, du kriegst es hautnah mit, aber es betrifft dich ja nicht so, und du kannst auch aus der Situation, konntest du damals lernen, A, wie geht der Trainer jetzt selber mit der Situation um, B, wie spricht er zur Mannschaft, und das sind so, ich habe immer gesagt, das ist wie im Kino, ich sitze hinten und der spricht und ich kann das aufsaugen, ich kann, okay, der spricht das kommt so an, und also du kannst so viel aufsaugen, und ob du es dann nutzt oder nicht, das ist ja eh meine Entscheidung, aber das war sehr, 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 sehr lehrreich, und ja, der Druck war schon
heftig. Aber ist der nur negativ oder ist der auch reizvoll?
Irgendwann ist er reizvoll, extrem reizvoll, weil wenn du Druck hast, dann, und das ist ja positiver Druck, es geht ja um was, du spielst ja um den Aufstieg, du kannst quasi ein Ziel erreichen, das ist ja was Positives, und du merkst dann schon, dass du irgendwo in einem Bereich ankommen bist, wo du nicht zum Spaß und irgendwie ein bisschen kickst, sondern dass du mit dem, was du jetzt gerne machst, ja, auch was erreichen kannst. Und es ist schon positiver Druck, aber am Anfang war es schon in der ersten Station, um ehrlich zu sein, für mich schon, puh, haben wir gedacht, ja, da ist was los.
Pellegrino Materazzi war dann auch beim VfB Stuttgart. Also du hattest eigentlich als Co-Trainer immer junge, aufstrebende, moderne Trainer als Chefs.
Ja.
Weil du auch ein moderner, aufstrebender, junger Co-Trainer warst?
Naja, die erste.
Oder warst du da irgendwie der Konterpart ein bisschen
drin? Nee, die erste Station mit Manu war ja, dass wir uns kannten aus Dingolfing, waren beide aus dem selben Ort, und das hat sich dann so ergeben. Die Geschichte mit Martin, das war ja dann eher, ich war in dem Trainerteam schon und Martin kam und hat gesagt, komm, ich will mit dem auch weiter zusammenarbeiten. Und mit Tim Walter hat mich ja eine ewig lange Freundschaft schon verbunden, und dass der dann zu mir gesagt hat, komm, kommst mit mir mit nach Stuttgart. Habe ich gesagt, auf alle Fälle, weil wir uns als menschlich sehr gut verstanden haben, und die Idee vom Fußball, die der Tim hatte, fand ich auch super interessant. Und dann haben wir den Weg gemacht, und ja, und dann sind sie ja immer als Co-Trainer trotzdem so Sachen. Der Tim musste dann im Winter gehen, und eigentlich bist du ja auch dabei. Also eigentlich, du hängst ja als Co-Trainer genauso in dem, der Tim war ja kein Diktator, sondern der Tim war jemand, der mich in jede Entscheidung mit rein, also, das heißt, an den negativen Ergebnissen war ich ja genauso beteiligt, auch wie der Tim. Und der Verein hat damals gesagt dann, okay, aber du bleibst. Und ja, dann ist das schon was, wo man mit dem Cheftrainer dann erstmal diskutieren muss.
Wie hast du das gelöst? War das ein Loyalitätskonflikt für dich?
Nee, indem, dass ich einfach mit dem Tim ganz, ganz offen und ehrlich gesprochen habe, und dass das dann auch wirtschaftliche Gründe sind, die jetzt nicht irgendwo mein Bankkonto so ist, dass ich sage, okay, dann verzichte ich auf was, sondern ich habe auch einen Zwei-Jahres-Vertrag, und das zeigt mir aber dann auch, dass
du wolltest ja nicht zurück zu BMW, ne?
Genau, wollte ich auch nicht, das kann ich auch gar nicht mehr, glaube ich. Also vom Können her. Und nee, aber das zeigt mir dann auch, dass die Freundschaft mit Tim, der hat es dann auch verstanden, und ja, wir sind auch jetzt noch gut befreundet.
Materazzo kanntest du, glaube ich, auch, genau, aus dem Nürnberg. Nachwuchszentrum in Nürnberg. Aber trotzdem, wenn man jetzt nicht so eng ist, so wie jetzt du auch mit deinem Co-Trainer oder wie du mit Tim Walter zum Beispiel warst, eben durch diese Freundschaft, wie ist die Zusammenarbeit dann?
Also das Gute war, dass ich an Rino wirklich, ich kannte den ja 7 Jahre, der war U19, ich war U17, also wir haben uns ja immer ausgetauscht, und ich würde jetzt nicht sagen, wir waren... Die Beziehung war so wie mit Tim, also war es vom Freundschaftlichen her, war es nicht so eng.
Aber es geht um Vertrauen.
Genau, es geht um Vertrauen, und das war definitiv da, beziehungsweise eigentlich muss er beim Cheftrainer da sein. Also der muss ja das Vertrauen haben, dass ich dem gegenüber loyal bin, und das ist mir immer wichtig, loyal war ich immer. Also das ist das Wichtigste im Fußball, glaube ich. Und beim Rino war es eher immer so, dass wir uns gegenseitig extrem von der inhaltlichen Seite wertgeschätzt haben. Also ich fand schon immer, dass er ein herausragender inhaltlicher Trainer ist und von daher, ja, habe ich mich dann auf die Zusammenarbeit auch gefreut und der Rino auch, sonst hätte er mich ja nicht behalten oder hätte er sein Veto eingelegt. Und dann finde ich, haben wir auch, ich weiß gar nicht wie lange, ich glaube zweieinhalb sogar, nicht ganz zweieinhalb, sehr gut zusammengearbeitet, glaube ich.
Trotzdem kam dann der Oktober 2022. Nächster Loyalitätskonflikt dann irgendwann einmal, oder? Wenn man vom Co-Trainer zum Cheftrainer aufsteigt, auch wenn es nur interimsmäßig ist.
Hundertprozentig. Es war dann irgendwann so, dass als die Entscheidung kommuniziert wurde, dass der Verein dann in Person von Sven Mislintat auf mich zukam und gesagt hat, ob ich mir zutraue oder beziehungsweise dass der Wunsch vom Verein wäre, dass ich interimsmäßig das macht bis zum Zeitpunkt X. Damals gab es ja nicht die 7, sondern es wurde wirklich vom Zeitpunkt X gesprochen mit vielleicht machst du das Spiel gegen Bochum, vielleicht machst du es aber auch nicht. Also und klar, dann kam das mit Rino auch. Aber Rino wusste von mir, dass es mein Ziel ist, Cheftrainer zu werden und dass er auch mein letzter Cheftrainer ist. Das habe ich ihm auch kommuniziert. Und als er dann zu mir gesagt hat, und das fand ich, den Satz werde ich auch nie vergessen, als er dann zu mir gesagt hat, ich wünsche dir viel Erfolg, war das für mich wie so, boah, jetzt kann es losgehen.
Ohne Unterton.
Ohne, das war zu 100%, ich habe das aus dem Gesicht gesehen, zu 100% war das ernst gemeint und war das auch so, wirklich jetzt viel Erfolg, Michi. Und hat mir auch, nach dem ersten Spiel, wir hatten dann Kontakt und hat mir gratuliert nach dem ersten Sieg. Also das war dann, das ist dann schon gut, weil man hat natürlich das Geschmäckle irgendwo im Bauch.
Ja. Wie war es dann, zum ersten Mal in der ersten Reihe zu stehen? In einer Situation, die ganz und gar nicht einfach war?
Also die erste Woche war extrem, extrem einfach, weil du hast so viele Sachen, dass du gar nicht denken kannst. Und mir hat da auch geholfen, vielleicht in der Situation auch geholfen, dass ich als Co-Trainer einen sehr guten Bezug zur Mannschaft hatte und die Mannschaft auch. Ja, die Mannschaft war sofort da. Ich habe das Gefühl gehabt, okay, vielleicht müssen wir ihm auch ein bisschen helfen. Das Gefühl und das hat dann gepasst. Ich wollte der Mannschaft helfen, die Mannschaft wollte mir ein bisschen helfen und dann haben wir das erste Spiel, glaube ich, 3-1 oder 4-1, ich weiß es gar nicht, gewonnen gegen Bochum und dann hat mir die Zeit auch geholfen, weil am Dienstag das nächste Spiel anstand mit DFB-Pokal. Das heißt, der Verein hat eigentlich gar nicht so viel Zeit gehabt, jemanden
so, da wäre sich kein Trainerwechsel ausgegangen.
Ja, genau, wäre sich vielleicht keiner ausgegangen und dann habe ich das Spiel auch noch machen dürfen. Genau, das haben wir dann 6-0 gewonnen, Pokal gegen Bielefeld. Und dann hat Sven Mislintat zu mir gesagt, Michi, und jetzt machst du noch Dortmund. Dann habe ich es erstmal zu überlegen angefangen. Oh, Dortmund 90 oder 80 oder 90.000. Aber dann, oh je, jetzt geht's los. Und dann kam eher so ein bisschen so. Nicht Zweifel, aber dann hat schon der Bauch irgendwann gesagt, so, hoppla, jetzt ist was anders los.
Dann macht man sich schon den einen oder anderen Gedanken, wenn das Umfeld dann so ist, oder?
Ja, hundertprozentig, ja. Das sind dann schon ein paar Gedanken.
Wie hast du es dann geschafft, auch in dieser Phase, wo ja dann medial auch ein Riesenhype um dich entstanden ist, authentisch zu bleiben, ruhig zu bleiben?
Also mit dem authentisch bleiben habe ich kein Problem, weil so bin ich erzogen worden. Ich bin nach 4 Niederlagen genauso wie nach 4 Siegen.
Aber mein authentisch sein in der Öffentlichkeit, ist, also wenn man, weiß ich nicht, 15 Fernsehkameras hat, ja. Pressekonferenzen auf einmal live im Fernsehen übertragen werden, dann ist das schon eine ganz spezielle neue Situation.
Also ich konnte mich zum Beispiel nicht selber hören, also das konnte ich nicht, das habe ich vermieden. Und ich habe dann schon anfangs, bin ich ehrlich, den Fehler gemacht, Fehler gemacht. Ich habe dann natürlich Social Media, du gewinnst 4-1, du gewinnst 6-0, dann hat man überall gelesen, Interimslegende, weil es der erste Sieg war, gab es auf Instagram war es, dann gab es 2 Spiele unter Wimmer, 10-1 Tore und dann liest man ja gerne. Ja, dann klar, boah, Michael Wimmer, super, das liest man dann gerne und dann kam Gott sei Dank das Spiel in Dortmund und das waren wir mit 0-5 ja richtig gut bedient. Also es stand ja nach 7 Minuten, glaube ich, schon 2-0. Mit ein bisschen Pech kriegst du da vielleicht auch ein paar mehr. Dann habe ich wieder in so ein bisschen Social Media und dann kamen die ersten von, oh je, den sollten wir wegtun, weil sonst steigen wir ab. Und dann habe ich aufgehört mit dem Ganzen. Dann habe ich das gelöscht und habe gesagt, ich will es gar nicht mehr sehen, egal ob jetzt positiv oder negativ. Und ja, das hat mir dann schon geholfen.
Wie hat deine Frau irgendwie diesen Switch auf die große Fußballbühne erlebt?
Die ist in der Hinsicht extrem bescheiden. Ich hoffe, das hört sie nicht, aber ich sage immer, die denkt, im Ball ist er Frosch, weil er springt. Also die hat null Ahnung vom Fußball. Also überhaupt keine.
Das klingt jetzt aber nicht so. Kein Frauenversteher, nur ein Menschenversteher.
die hat überhaupt, also wirklich keine Ahnung vom Fußball, vom inhaltlichen Fußball.
Aber ist es gut?
Ich finde es super, weil die sagt dann nur zu mir, was sie wirklich dann an, was ihr an mir auffällt und was sich bei mir verändert hat und beobachtet das und gibt mir das mit und das hilft mir dann wieder. Ich sag jetzt nicht, warum hat der nicht gespielt oder der, weil die das, sondern die sagt dann einfach, hey, lass mal das weg oder mach mal das oder, und da hilft sie mir und das hat mir schon extrem geholfen und mir hat natürlich dann auch geholfen, dass zu Hause mich dann jemand, behandelt hat wie der, wo ich vorher war und nicht der, dass ich der jetzt in der Zeitung ist, sondern den Satz, bring mir Müll weg und so, also den gab es Gott sei Dank schon auch noch.
Da hat sie auf den Boden der Realität zurückgeholt.
Ja, genau, und das ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Ansprechpartner. Das ist,
ich kann mir vorstellen, das Leben hat sich schon ziemlich verändert dann mit dieser großen Kulisse.
Ja, das ist was, wo ich mich aber auch anfangs und auch immer noch so ein bisschen schwer tue. Ja, dann in Stuttgart beim Bäcker und dann, da habe ich nach dem Spiel gegen, ich glaube Heimspiel war es, gegen Augsburg, haben wir 2-1 gewonnen und dann habe ich irgendwann vor dem Spiel gegen Gladbach auf der Pressekonferenz wurde ich gefragt, ob ich nicht irgendwann Cheftrainer werden will, und dann habe ich gesagt, so mittelfristig ist es natürlich mein Ziel, eigenständig als Trainer zu arbeiten. Und am nächsten Morgen stand in der großen Zeitung, deutschen Zeitung.
Mit den vier Buchstaben?
Mit den vier Buchstaben stand dann dort, na, Wimmer will Boss werden. Und ich gehe zum Bäcker und sehe das. Und dann sehe ich aber auch, wie die Fachverkäuferin mich sieht. Und dann haben wir gedacht, oh je, was ist das? Also mit dem konnte ich dann wirklich extrem, extrem schwer dann auch anfangs umgehen, deinen Kopf da zu sehen. Und der will Boss werden. Das bin ich nicht. Also solche Sätze kommen nicht von mir.
Aber hältst du das nach wie vor von dir fern? Medien, Social Media?
Absolut. Also so komplett halte ich das so gut wie es geht. Natürlich weg. Also alles, was so meine Person betrifft, das versuche ich nicht zu lesen.
Aber wenn du jetzt deine Medienwirkung und deine Wirkung in der Öffentlichkeit mit Deutschland, Österreich vergleichst, da ist schon ein himmelhoher Unterschied, oder? Also bei uns geht es nicht so hart zu und nicht so viel ist da nicht, oder?
Nee, das stimmt. Also es ist schon ein Unterschied. Jetzt, wenn ich jetzt in Stuttgart bei der PK mit 25 verschiedenen Zeitungsverlagen oder was weiß ich was sitzt und hier sind es dann 5 bis 10 in der Richtung, ist es so, auch die Fragestellung an sich ist hier Gott sei Dank nicht so bohrend, wie es in Deutschland ist und auch nicht. Was ich hier allerdings super finde, ist, es geht auch nicht ins Private oder sowas, sondern es geht wirklich dann rein um den Sport und das finde ich hier extrem angenehm und extrem wertschätzend.
Und dann kamen wir.
Naja, das ist auch, wertschätzend und da habe ich auch kein Problem, aber wenn das dann irgendwo in Sachen reingehen, wie damals auch mit der WM, die dann war, so, das ist ein Bereich, finde ich, wo nichts mit Sport zu tun haben und man sollte dann, will ich das auch meiden.
Trotzdem wärst du wahrscheinlich gern Cheftrainer in Stuttgart geblieben, oder?
Ja, wenn ich die Möglichkeit damals gehabt hätte, klar, hätte ich mir das zugetraut und hätte es auch gemacht, aber der Verein, und das meinte ich auch vor, als ich gesagt habe, aber der Verein hat sich entschieden, dass sie in der Situation einen erfahrenen Trainer, der solche Situationen kennt, installieren wollen und das ist legitim. Es geht da nicht um Michael Wimmer oder den, sondern es geht um den Verein und da gibt es einen oben auf, der die Entscheidungen für den Verein trifft und auch dann dafür gerade stehen muss und die haben das so gemacht und dann ist es zu 100% von mir, ja, zu akzeptieren, zu respektieren und gut, dass es so passiert ist, weil Gott sei Dank hier sein darf.
Genau. Aber du hast dann auch den VfB Stuttgart verlassen, als bewusste Entscheidung, weil du gesagt hast, ich möchte jetzt wirklich auch Cheftrainer bleiben bzw. werden.
Genau, also das war bewusst, mir jetzt dann schon vom Alex Werle ist mir dann auch, ob ich mir vorstellen kann, im Trainerteam auch zu bleiben. Und das wollte ich aber nicht mehr. Ich habe ja zum Rino damals schon gesagt, er ist mein letzter Cheftrainer. Wäre ja wieder Wortbruch so ein bisschen gewesen. Und ich habe dann gesagt, nee, komm, ich gehe jetzt, sind wir wieder beim Risiko. Ich gehe jetzt das Risiko ein. Und,
raus aus der Komfortzone,
Co-Trainer. Raus aus der Komfortzone, Cheftrainer, genau. Und dann hätte es ja trotzdem auch sein können, dass erstmal nichts kommt. Also es war ja nicht klar, dass irgendwo, ich wusste zwar, dass, also mit Wien wusste ich nicht, aber ich wusste, dass es andererseits ein, zwei Sachen gibt, die irgendwo mich da oben im Kopf irgendwo haben. Dann habe ich gesagt, komm, wir probieren jetzt auch. Und auch sowas geht aber nur mit brutaler familiärer Unterstützung und die habe ich gehabt und habe ich auch immer noch.
Und jetzt bist du bei der Austria. Wie funktioniert dieser Club im Gegensatz zum großen VfB Stuttgart? Jetzt im täglichen Trainingsalltag, in der Arbeit mit den anderen Abteilungen, jetzt gar nicht so sehr mit der Mannschaft, im Vereinsleben, wenn man das so sagen kann, bei einem Profiklub?
Also ich muss sagen, ich empfinde es als sehr angenehm und mir macht es auch Spaß, jeden Tag reinzukommen. Ich bin auch, wenn wir nicht Training haben, bin ich trotzdem im Büro und ich finde es super, dass es da unten wirklich Tür an Tür und ob das dann von der Teamassistentin bis zum Jürgen Werner, dann kommt das nächste Büro mit Marketing und das ist, jede Tür ist offen und auch die Tür vom Trainerteam Kampfmannschaft ist offen. Das ist angenehm, es sind kurze Wege, man versteht sich, man diskutiert das aus. Also ich finde es extrem, extrem super, wie es aktuell ist, wie es vorher war. Weiß ich nicht.
Welches Bild hattest du denn von der Austria? Du bist in Dingolfing eben aufgewachsen. Das ist ja nicht weit weg von Österreich. Nimmt man da den österreichischen Fußball wahr oder zählt da nur die deutsche Bundesliga?
Nee, ich habe den österreichischen Fußball immer, also wirklich immer wahrgenommen. Und ich glaube, zum einen ist es so, dass du irgendwann als, egal ob als Spieler oder als Trainer, schaut man ja auch, wo könnte man vielleicht irgendwo, wo könnte die Tür aufgehen, wo kann man arbeiten, wo will man arbeiten? Und für mich war die österreichische Liga sowohl als Spieler interessant oder wäre interessant gewesen, als auch als Trainer. Dann von daher beschäftigt man sich damit. Plus hatte ich ja mit verschiedenen Spielern aus Österreich auch Kontakt oder durfte ich ja trainieren. Und ob es jetzt ein Martin Hinteregger war, ob es ein Michael Gregoritsch war, ein Sascha Kalajdzic, die ich dann wirklich, die immer geschwärmt haben auch von dem Ganzen. Plus dann hatte ich mit Lukas Mühl, der ja schon hier spielte, den ich ja damals nach Nürnberg geholt habe, Georg Teigl, den ich in Augsburg hatte, Manuel Polster, den ich in Stuttgart hatte. Also ich habe dann schon immer Bezug auch gehabt und dann auch Bezug zur Austria, nicht Bezug von denen, sondern über die Spieler, man hat das beobachtet. Und ja, dass der Verein eine riesen Tradition hat und dass der Verein eine riesen Fanbase hat, das war mir schon bewusst und ja, hat mich nicht geirrt.
Wir sitzen da im Legendenclub in der Generali-Arena, hinter uns da die ganzen großen Austria-Stars der vergangenen 50, 60, 70 Jahre. Sind dir die meisten da hinten auch ein Begriff gewesen?
Also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, wir sind alle im Begriff, aber natürlich, wenn man da hinten auf die Bilder schaut, dann ja, sind schon viele Namen dabei, die dir sofort was sagen, ob das ein Herbert Blaske, ob das Peter Stöger, ob das, also es sind wirklich Franz Wolf, aber es ist so viele Namen drauf, die wirklich extrem spannend sind und die man auch wahrgenommen hat. Und ich habe es ja am ersten Tag gesagt, und sich als Trainer hier, als junger, unerfahrener Trainer in dem Bereich dann einreihen zu dürfen in die Kategorie mit Stöger, ob das dann mit Jogi Löw oder, das ist ja schon eine Ehre.
Trotzdem ist es eine viel kleinere Bühne, als eben Stuttgart war, auch viel familiärer, so wie du die ganze Situation da beschreibst. Trotzdem für dich, auch wenn man jetzt sagt, es ist natürlich ein Schritt runter vielleicht, ja, aber genau der richtige Schritt für deine Karriere im Moment, für den Verlauf deiner Karriere?
ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, einen Schritt runter. Ich weiß, was Sie meinen.
Von außen. Von außen,
aber ich sehe es nicht als Schritt runter, sondern
Schritt zur Seite.
Schritt zur Seite und, ja, ich sehe es als den perfekten Schritt für mich einfach hier die Erfahrung bei, ja, beim so einem Traditionsverein auch machen zu dürfen und wie gesagt, bin nur keine Sekunde bereut, nicht hier zu sein zu dürfen.
Michi, hast du sowas wie eine Karriereplanung? Das heißt, hast du jetzt, auch wenn du hier bei der Austria glücklich bist, erfolgreich bist, zufrieden bist, das Ziel, irgendwann wieder in der deutschen Bundesliga als Cheftrainer zu arbeiten?
Ich glaube, so eine Karriereplanung ist, habe ich nicht wirklich, weil ich glaube, es kommt so, wie es kommen muss oder wie es kommen soll. Ich bin hier, ich bin froh, hier zu sein, ich bin glücklich, hier zu sein, ich will hier gute Arbeit machen und was sich dann ergibt, irgendwann mal ergibt sich. Also ich weiß schon, dass ich nicht 15 Jahre hier bin, sondern es wird irgendwo mal weitergehen und natürlich ist Deutschland irgendwo auch wieder Ziel, ja.
Wenn du wieder zurückkehrst, quasi vom Seitenschritt auf die Autobahn. Was sind deine drei Ziele? Jetzt nicht nur sportlich für, sagen wir mal, du erfüllst diese 3 Jahre, was sind deine 3 Ziele? Was möchtest du verwirklichen? Und zwar, wie gesagt, nicht nur sportlich hier in Wien.
Also wenn 3 Jahre vorbei sind und wir sind den Weg so gegangen, wie wir ihn jetzt vorhaben, dann hat sich ja sportlich auch was entwickelt und man ist noch zufrieden mit mir hier, dann kann ich mir auch vorstellen, das Ganze hier zu verlängern, weil einfach die Stadt Wien an sich auch eine brutal hohe Lebensqualität hat, ich mich sehr wohlfühle, meine Family gerne herkommt. Wäre so ein Ziel, was man sich vorstellen könnte. Das wichtigste Ziel für mich ist, dass ich irgendwann, wenn es hier vorbei ist, die Leute sich gerne an mich erinnern. Gar nicht Fußball der hat das gewonnen, sondern einfach sich als Mensch gerne an mich erinnern und sagen, der ist zu dem Zeitpunkt gekommen, egal was dann sportlich passiert ist. Wir hatten hier einen Mensch, der gerne da war und mit dem wir gerne zusammengearbeitet haben. Das ist eigentlich das größte Ziel. Nicht das, was man über mich denkt, wenn ich hierher komme, sondern wie über mich spricht, wenn ich hier weggehe. Und ein drittes. Jeden Tag genießen.
Aber was taugt dir denn an der Stadt Wien so besonders?
Was taugt mir? Mir taugen die Menschen, so wie ich es gesagt habe. Mir taugt es, dass die Stadt ist ja, ich habe ja noch nicht so viel gesehen, aber die Stadt ist ja riesig.
Der Naschmarkt
ist
schon mal
ein. Ja, der Naschmarkt, hier gehen die Sachen ja gar nicht aus. Also was du täglich unternehmen kannst, geht dir nicht aus. Es gibt so viele schöne Plätze, wo du dann sagst, okay, hier kann ich mal vielleicht mal einen Nachmittag auch genießen, setz mich hier hin. Das ist, ich sag, die Leute angenehm, es ist ja nicht so weit weg von der Heimat. Ja. Wenn ich jetzt dran denke, dass meine Frau, wenn sie mit dem Zug kommt, die fahren 2 Stunden 50 mit dem Zug durch, ist ja sehr angenehm. Und nee.
Vor allem, wenn man deutsche Distanzen gewöhnt ist.
Genau, wenn man deutsch nach Stuttgart hatte ich ähnlich, aber dann ist es ja halt nur Autobahn und die ist meistens voll. Also von daher, nee, das ist super cooler Ort.
Ist es geplant, dass deine Familie irgendwann herkommt und hier wohnt mit dir und lebt mit dir?
Nee, das ist nicht geplant. Das haben wir aber von Anfang an besprochen, dass wir eine Base haben und die Base ist einfach zu Hause in Dingolfing. Der Grund ist einfach auch der mein Kleiner. Der ist jetzt 9, der geht dort zur Schule, der hat dort seinen Freundeskreis. Ich glaube, bei unserem Job ist es, den jetzt herzuholen, da muss man vielleicht Zeitpunkt X wieder gehen, dann reißt du ihn wieder von der Schule raus, kommt in die. Nee, wir haben eine Base und ich weiß, wo ich hin muss, wenn ich heim will. Ich weiß, wo ich hin muss, wenn ich Energie brauche zum Tanken. Und das ist gut so. Und meine Frau ist ja nicht so, dass die Trainerfrau oder die Spielerfrau ist, sondern die hat ja auch ihr eigenes Leben und einen Job, ein eigenes Freundeskreis. Nee, die sind gut aufgekommen daheim.
Ist das auch wirklich gut für euch beide, dass es da den privaten Lebensmittelpunkt gibt, die Homebase, wie du gesagt hast, und dann die Stadt, wo du deinen auch öffentlichkeitswirksamen Job verrichtest?
Ich glaube schon, dass so, natürlich müssen uns beide Seiten muss es für beide Seiten, muss es passen und beide müssen das akzeptieren. Aber wie gesagt, wir kennen es nur so. Und ich sag, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, wenn ich jetzt hier in der Arbeit bin und muss auf die Uhr schauen, weil ich sag, oh, meine Frau ist jetzt daheim, die kennt hier keinen und ich kann sie auch nicht nur daheim lassen allein. Dann bin ich nicht mehr der ich sein will in der Arbeit.
Dann wirst du nicht mehr auch an freien Tagen im Büro sitzen, wenn dann wird deine Frau sagen, bist du vollkommen verrückt.
So ist es zum Beispiel. Und so kann ich mich hier ausleben, ich kann arbeiten, ich kann machen, ich kann, wie es in Wien sagen, so hackeln, wie ich will. Wenn mir danach ist, bleibe ich bis keine Ahnung was. Und wenn mir nicht danach ist, dann gehe ich einen Kaffee trinken. Aber
ja, das ist schon mal ein guter Vorteil, dass du aus Bayern bist, weil du verstehst so Worte wie
Hacker.
Das muss man anderen deutschen Trainern, musste man das vorher erklären, was das denn heißt.
Das Wort.
Ja, das Wort.
Nee, mit dem Dialekt hatte ich kein Problem.
Ja. Nee. Wirklich nicht. Also du kannst dich auch mit Andi Ogris jetzt, wenn ihr euch am Gang seht, ganz normal unterhalten.
Absolut. Absolut, das ging schnell. Nee, aber auch
der war dir wahrscheinlich auch im Begriff, oder?
Bevor du hergekommen bist. Der hundertprozentig im Begriff und das ist auch was, wo auch nicht normal ist. Das sind Legenden, das sind Größen im österreichischen Fußball, auch über die Grenzen hinaus, sage ich mal, bekannt. Und du triffst ihn hier und es ist ein normaler, wertschätzender Umgang. Und das ist schon faszinierend. Und das ist hier, finde ich, trotzdem was anderes als in Deutschland dann auch.
Aber wie hältst du Kontakt zu deinem Sohn? Okay, er kommt immer wieder hierher, aber telefoniert ihr, macht ihr Videotelefonie täglich oder so, dass ihr wirklich, oder funktioniert es nicht? Will er nicht mit dir telefonieren?
Also.
Oder hat er keine Zeit?
Nee, versuchen wir zu telefonieren, aber auch hier ist es so, dass ich weiß, mein Kleiner vermisst mich zu 100%, aber auch er ist es so gewöhnt, er weiß, wenn er einen Papa braucht, ist er da. Ja, dann weiß er, ruft an per FaceTime oder er kommt gleich wieder. Und dann gibt's natürlich mal die Phasen, wo er den Papa öfter braucht. Und dann sind es halt die FaceTime-Phasen oder die vielen Telefongespräche. Oder wenn es mal nötig ist, und das ist auch schon der Fall gewesen, dann fahre ich halt heim. Ja, dann sind es 3 Stunden, dann fahre ich halt heim und komme am nächsten Morgen wieder. Also die Familie, die steht immer an erster Stelle. Aber zurzeit ist es so, dass wenn ich dann anrufe, dann, Papa, ich habe keine Zeit. Also da will er auch gar nicht mit mir sprechen, weil er was anderes vorhat. Also von daher, nee, das kriegen wir gut hin. Das macht meine Frau sehr gut. Die steuert das natürlich, weil sie permanent daheim ist. Nee, das passt schon.
Jetzt bist du nicht einmal volle 5 Monate hier in Wien. Du hast gesagt, du fühlst dich wohl, hast ein sehr positives Bild von der Austria gezeichnet. Dabei waren am Anfang extreme Vorbehalte dem neuen Trainer gegenüber da, vor allem von der Fangemeinde. Dann gab es das eine oder andere Spiel, wo es auf Messerschneide gestanden ist, für Qualifikation, Meistergruppe etc. Und dann gab es ja auch diese Lizenzverweigerung. Wie bist du mit diesen Tiefschlägen umgegangen? Und ich meine, es ist ja nicht angenehm bei einem Verein, der offensichtlich wirtschaftliche Probleme hat. Das wird ja auch sehr offen kommuniziert und es ist auch evident, einmal die Lizenz noch nicht einmal da ist für die kommende Saison, wo man einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben hat.
Also zu dem Thema Fan war es natürlich so, dass ich auch versucht habe, mich im Vorfeld auch mal mit Fans auch zu treffen. Dass mir das schon auch wichtig war, dass ich glaube, das Wichtigste aber war zu verstehen, warum die Fans auch so denken. Und die sind ja auch irgendwo von einer Entscheidung oder mit einer Entscheidung konfrontiert worden, wo auch für sie dann unverständlich war. Und von daher, dass es dieses Denken der Fans zu verstehen, dass es und auch sein Ego hinten anzustellen, dass es vielleicht auch gar nichts mit meiner Person zu tun hat, sondern einfach der Situation geschuldet ist. Das war für mich relativ einfach, weil die Fans mir auch das Ganze einfach gemacht haben. Und auch die Choreos, wie ich es gerade gesagt habe, habe ich ja nicht, gegen Wimmer, sondern es war ja pro Manfred Schmidt. Und das finde ich auch positiv. Und ich wusste, wenn ich hier alles, wie ich es gesagt habe, investiere, mich mit der Austria identifiziere, wenn ich das versuche, dann habe ich eine Chance, dass ich irgendwo auch aufgenommen werde Und wenn es nicht so ist, dann habe ich es aber auch, versucht. Das war das eine. Das zweite war, oder das letzte war Lizenz, was du gemeint hast jetzt, gell? Auch da wusste ich, dass es finanziell, das wäre denn jetzt erste Mal jetzt gewesen, dass sowas wieder passieren kann. Das wusste ich auch, bevor ich hier kam, und mir war es aber wichtig, was ist sportlich passiert. Aber auch in der Situation muss ich nochmal sagen, wie die Mannschaft das weggesteckt hat, dass die Mannschaft sich da, das war ja dann auch vom Derby, glaube ich sogar, dass die Mannschaft das gesagt hat, ey, komm, interessiert uns nicht, wir bleiben rein beim Sportlichen. Das ist schon aller Ehren wert, ja. Das zweite, was gesagt hast, weiß ich gar nicht.
Was war das zweite? Ich auch nicht mehr.
Ich glaube, das waren die Davis da mit Grunddurchgang.
Ja, also, ja, dass die Spieler nicht so hingehört haben.
Ja, also ist durch den Punkteabzug schon also schwierig gewesen für die Austria heuer.
Vor dem Spiel hatte ich zum ersten Mal, also wirklich zum ersten Mal, so das so ein bisschen so
Muffensausen.
Ja, ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, Lampenfieber wäre nicht da gewesen. Mir hat dann nur mein bester Kumpel hat mir dann gesagt, boah, du hättest mal dein Interview auf Sky vor dem Spiel sehen sollen. Du hast ausgesehen, habe ich gesagt, echt, wieso? Also da hat man es, glaube ich, schon auch gemerkt.
Und kannst du dann nicht schlafen, oder?
Ich schlafe generell vor Spielen nicht so prickeln, weil das einfach viele, viele Gedanken sind. Und ich wusste ja schon, es geht um Platz 6. Es geht um Platz 6 mit der Meisterrunde. Und es ist das Derby, was für die Fans
Prestige.
Einfach das wichtigste Spiel ist und mein erstes Derby. Und ich habe schon gewusst, wenn wir das gewinnen, dann können wir, ja, dann erreichen wir mal Platz 6. Das ist immer das Wichtigste. Und für die Fans ist wichtig, und ihnen dann mit der Mannschaft zusammen einen Derby-Sieg schenken zu dürfen, der die Qualifikation für Platz 6 dann auch noch ermöglicht hat.
Erleichtert natürlich vieles.
Extrem, extrem erleichtert, ja. Also nach dem Schlusspfiff war es extrem erleichtert, ja.
Warst du dann vielleicht auch auf dem Naschmarkt? Triffst du dich eigentlich dann nur mit Leuten aus deiner Fußballbubble, oder hast du schon Menschen auch um dich hier, die, außer jetzt deine Frau, wie du gesagt hast, mit denen du über ganz was anderes redest?
Nee, leider auch nicht. Also das ist schon was, wo mir...
Wir sind die Ersten.
Ihr seid eigentlich die Ersten. Ja, nee, aber auch, es ist dann meistens Fußball. Aber ich habe auch hier viele schon, lernt man kennen, mit denen man Gerd Hitzl nimmt zum Beispiel, wo man sagt so jetzt, komm, geh mal raus, mach mal was anderes, mach mal eine Weinprobe oder sowas. Das hilft dir dann schon, weil sonst bin ich ja der dazu neigt, in der Blase zu bleiben und, wie gesagt, den Wald dann oder die Bäume da, weil auch der Ding nicht mehr sieht. Nee, das fehlt mir. Ich bin aber nach dem Derby sofort nach Hause gefahren. Meine Familie war auch da, mein Kleiner hat Schule gehabt, das war Abend, also wir sind erst extrem spät, und dann bin ich nach Hause gefahren und hab das genossen dann zu Hause, abseits und einfach mal ein bisschen runterzufahren.
Jetzt werden die Einladungen eintrudeln.
Genau.
Die Einladungen an dich werden jetzt eintrudeln. Ja,
dass der nicht ständig im Büro sitzt. Dass der nicht ständig im Büro sitzt an freien Tagen.
Da. Heurigen Besuche, Lipizzaner, ja. Fiakerfahrt.
Gehen alles nicht.
Gut.
Okay.
Platz 4 dann hoffentlich für die Austria am Wochenende. Und dann geht's ja noch weiter. Also, was ist dann die Perspektive für die kommenden Wochen, für die kommenden Monate?
Ja, wir haben uns in eine Position jetzt gebracht mit Platz 4, wo wir es in der eigenen Hand haben, wo wir es selber erreichen können. Ich habe es zur Mannschaft gesagt, du bist wie beim Formel 1, du hast jetzt in eine Pole Position um Platz 4 gebracht, und jetzt geht es darum, das aus eigener Kraft ins Ziel zu bringen. Es geht auch darum, nicht nach links zu gucken, Graz, was macht Graz, nach rechts zu gucken, was macht Salzburg. Und ich habe gestern auch oft gehört, so ja, hoffentlich machen die noch 100% und die noch 100%. Von dem Käse halte ich gar nichts, weil ich der Meinung bin, jede Mannschaft hat selber 32 Spieltage Zeit, haben ihr eigenes Schicksal in der Hand, und wenn wir es auf 32 Spieltage nicht selber schaffen, Vierter zu werden, können wir nicht nach links schauen und sagen, ja, die haben nicht mehr alles gegeben. Nee, wir sind für uns selber verantwortlich, und wir sind in der Position, wo wir es schaffen können. Und von daher ist egal, was auf den anderen Plätzen passiert, wir sind für uns selber verantwortlich. Und von daher hoffe ich, dass wir ja, mit einer anderen Energie, wie das gegen Klagenfurt, vor allem in Hälfte 1 war, auf den Platz kommen. Und wenn wir es dann schaffen, ist super.
Und dann betrittst du als Cheftrainer erstmals die internationale Bühne, wenn alles gut geht.
Wenn alles gut geht, davor steht noch was, müssen wir noch was erledigen. Aber natürlich ist es, ich glaube, als Trainer oder als Spieler ist es gleich. Man hat Ziele, man will Erfolge. Und wenn man das dann irgendwann erleben darf, europäisch, klar, freut man sich drauf und investiert jetzt alles dafür, um das dann auch erreichen zu können.
Dann wünschen wir alles Gute.
Genau. Ich habe jetzt die Champions League Hymne im Ohr. Ich weiß nicht.
Ja, die geht sich heuer,
die geht sich
frühestens 2024 an.
Aber ich nehme an, davon träumt man auch als Trainer. Die hört man auch so.
Ja, das sind natürlich, aber groß träumen ist ja nicht verboten. Und ob das dann irgendwann ausgeht, und keine Ahnung, da läuft ja so viel. Was dann noch, Donau runter oder drauf? Weiß ich gar nicht. Runter. Aber natürlich groß träumen, aber.
In die Richtung. Wie gesagt. Hinter die Fantribüne.
Wir sollten da bleiben, wo wir jetzt sind. Immer realistisch, und wir haben jetzt zwei richtig schwere Aufgaben. Und wenn wir die gut meistern, dann haben wir unser Ziel erreicht, und das versuchen wir.
Ich wünsche dir es trotzdem mit ganz viel Gänsehaut dann.
Dankeschön.
Alles Gute.
Ich sage danke. Vielen lieben Dank. Danke.
Podcast-Werkstatt.